Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Es ist natürlich nicht so, dass man immer sagen kann, der Auslöser führt zu dem, zu der Entwicklung. Und das haben wir uns auch bemüht, wirklich ganz, ganz oft zu beschreiben. Es ist ein Faktor. Deswegen war es ein bisschen mutig, finde ich auch, nicht zu sagen, es geht um Trauma oder es geht um Vergangenheit oder es geht um mein inneres Kind, sondern zu sagen, nee, es geht um ein Thema, es geht um ein Lebensthema, nämlich das Thema Trennung.
Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung, was wir weitergeben schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Mein neues Buch ist raus, falls du es noch nicht gehört hast. Elternsein als Weg ist eine Mischung aus Praxisbuch und Journal. Sein Buch, das es gut mit dir meint. Mit dem Buch möchte ich dich ein bisschen unterstützen, ein wenig liebevoller und verständnisvoller zu werden, und zwar mit dir selbst. Zu den Gästen der heutigen Folge. Inke Hummel und Julia Teeg. Inke ist Pädagogin, Familienbegleiterin, Erziehungsberaterin und Dozentin. Die Spiegel-Bestseller-Autorin hat zahlreiche Ratgeberbücher für Eltern geschrieben. Unter anderem Miteinander durch die Pubertät und Nicht zu streng, nicht zu eng. Mit ihrer Mönkel-Erzählung hat sie auch eine Reihe von Kinderbüchern geschrieben. Julia ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, Dozentin sowie Supervisorin mit eigener Schwerpunktpraxis für Traumatherapie im Raum Hannover. Gemeinsam mit Inke hat sie das Buch »Wir Erwachsenen Trennungskinder« geschrieben. Hallo Julia, hallo Inke, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass ihr da seid.
Hi, danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ihr habt ein Buch geschrieben, zusammen. Wir erwachsene Trennungskinder. Was war der Auslöser für das Buch? Vielleicht wollt ihr es mal erzählen. Also ich weiß es so, aber für die Zuhörerinnen.
Genau, da muss ich, glaube ich, einsteigen. Das Buch ist entstanden, weil ich selbst ein erwachsenes Trennungskind bin und ganz viel Austausch dazu gesucht habe mit anderen erwachsenen Trennungskindern und einfach gemerkt habe, wie sehr dieses Thema vielen unter den Nägeln brennt, ohne dass sie so richtig sagen können, was ist da, warum ist das noch so? Und dann habe ich mich immer weiter auf die Spuren gemacht, was da alles so dahinter stecken könnte. Und Julia hat sehr die Fachexpertise mit reingebracht. Genau, und dieses Buch ist, also die erste Grundidee, die gab es vor 4 Jahren. Also es ist lange gewachsen und jetzt darf es endlich zur Welt kommen.
Ja, genau. Und bei mir, Inke hat mich irgendwann gefragt, ob ich Lust habe mitzumachen, und habe ich mich sehr gefreut. Und mein Zugang ist, dass ich in meiner Praxis als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin immer wieder Kinder erlebe, die in Trennungssituationen sind und auch Eltern erlebe, die ihre eigene Trennungssituation mitbringen und die immer wieder merken, das prägt mich und das hat einen Einfluss auf mich und meine Kinder und meine Arbeitswelt. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben dieses Buch zusammengeschrieben.
Was hat euch am meisten überrascht auf dieser Buchreise, auf dieser gemeinsamen?
Also mich tatsächlich, wie oft wir, wenn wir tatsächlich gemeinsam an so einem Doppelschreibtisch saßen, pausiert haben und uns sehr verloren haben in ganz vielen Themenbereichen, wo wir einfach Erfahrungen selber hatten oder mit Freunden oder Freundinnen Erfahrungen hatten. Es war einfach auch eine sehr emotionale Reise beim Schreiben. Das hatte ich so gar nicht kommen sehen.
Ja, auch wie viele Themen doch auch so viele Menschen betreffen, die in unserem Buch vorkommen. Und deswegen ist es ein Buch für erwachsene Trennungskinder, aber auch für so viele andere Menschen, die unter Ängsten leiden oder die Beziehungskonflikte haben, aus denen sie nicht rauskommen. Also da ist ganz, ganz viel drin, auch für viele andere Menschen. Und was mich so überrascht hat, aber was vielleicht so für mich das Fazit ist, dass die Trennung der Eltern häufig auch so ein Brennglas ist auf vorher bestehende Konflikte. Also die hat es einfach nochmal schlimmer gemacht, hat es nochmal deutlich gemacht, hat nochmal gezeigt, wie Kinder sich auch mit ihren Eltern fühlen, wie es ihnen selber geht. Und das hat mich doch nochmal überrascht.
Ja, das ist ja im Grunde auch so der mit ein ganz wichtiger Punkt bei dem Buch. Nicht die Trennung an sich sorgt für die Probleme, sondern ganz viel das Drumherum oder das Danach, wie das Miteinander in der Familie ist, wie die Kinder begleitet werden oder nicht, wie Konflikte gelöst werden oder nicht. Das ist eher so das, ne, was die Probleme dann macht.
Ich habe so eine Studie im Kopf, aber es ist schon jetzt wirklich eher Jahrzehnte her, wo man gesagt hat, festgestellt hat, die Frage, ne, stimmt das so, könnt ihr das teilen oder habt ihr was zu ergänzen, dass für die Kinder dass die Trennung oft dann also sehr einschneidend ist, wenn es für die Kinder plötzlich kommt und es aber auch entlastend sein kann, ne, wenn es vorher so ein Hochkonfliktumfeld war und es dann quasi aufhört, ne, und es dann der Konflikt nachlässt, so. Weil es ja dann immer, also diese Trennung ist ja oft so schwarz-weiß besetzt, nach dem Motto, man darf sich nicht trennen, ne? Oder ne, wenn es nicht geht, sollte man sich trennen.
Ja. Inke, wir haben ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit den Interviewpartnerinnen. Ich habe eine junge Frau interviewt, die hat gesagt, ich bin ein glückliches Trennungskind. Für mich war das super und gut. Ja. Die ist leider gar nicht im Buch vorgekommen, weil da gibt es ja auch viel darum zu beschreiben, was schwierig war. Aber an sich würde ich das auch so sagen, dass es für so meine Erkenntnis ist, wie sind Bezugspersonen, wie ist das Umfeld mit den Kindern umgegangen? Haben sie die Gefühle der Kinder ernst genommen? Ja, weil für die Kinder ist das schon ein Einschnitt ins Leben, oft ja auch mit Veränderungen einhergehend. Und wenn die Bezugspersonen das geschafft haben, das zu sehen, dass Kinder traurig sein dürfen, wütend sein dürfen, dass es eine Übergangsphase gibt, wo sie vielleicht auch mal schlechter sein dürfen in der Schule, dann haben die das gut verarbeiten können. Das ist meine Erfahrung. Was ist so deine, Inke?
Genau, also ich setze ja immer gern diesen Begriff Bewältigungskraft ein und den finde ich da ganz wichtig, wenn man merkt, es gibt eine Krise zwischen den Eltern und die wird durch die Trennung nach und nach aufgelöst und dann findet man wieder anders zueinander, eben noch auf der Elternebene, aber nicht mehr auf der Paarebene, dann erleben die Kinder ja auch diese Bewältigungskraft. Man kann das hinter sich lassen, man kann was Neues, was Besseres draus machen. Das ist eine Chance gewesen für die Familie. Na, wenn sie das erleben dürfen, dann ist eine Trennung natürlich irgendwann auch okay. Dann gibt es vielleicht immer noch ein Davor und Danach an manchen Punkten, aber eben nicht dieses Prägende, was man so intensiv mitnimmt, was nicht gut gelaufen ist.
Also prägend eher im guten Sinne.
Genau, ja.
Jetzt weiß ich, dass das bei dir nicht so der Fall war, ne? Dass es quasi im Guten auseinandergegangen ist.
Genau.
Wenn du was darüber teilen möchtest, ne?
Ja, also ich habe ein bisschen was Persönliches im Buch. Ich habe auch viel nicht im Buch, was einfach da nicht hingehörte. Ja, genau, da habe ich ja schon öfter drüber gesprochen. Es war bei meinen Eltern keine hochstrittige Trennung, so wie man das auch von vielen Fällen kennt, wo es wirklich richtig dramatisch wird.
Ja.
Es war aber anders schwierig, weil sich mein Vater so schwer damit getan hat, dass das passiert ist. Oder er hatte das Gefühl, er war ein Opfer, glaube ich.
Ah, okay.
Und damit konnte er nicht souverän umgehen und hat sich auch keine Unterstützung geholt und war deshalb für mich nicht die Person, die ich gebraucht hätte als Kind und auch als junge Erwachsene nicht. Also das hat sich einfach durchgezogen, wirklich durch die Jahre. Wir haben das nie richtig fertig bekommen, im Grunde miteinander. Deswegen ist es eben auch für mich so ein Thema, weil ich ja auch selber in der Elternberatung arbeite. Und mir ist es so wichtig, dass die Kinder einfach gesehen werden. Und ich verstehe auch alle Eltern, die sagen, mir fehlen die Ressourcen, ne, weil ich selber erstmal gucken muss, wie ich mit dieser Trennung klarkomme, mit der neuen finanziellen Situation oder was auch alles da so dazugehört. Aber es ist einfach wichtig, die Kinder nicht zu vergessen und zu versuchen, dran zu bleiben an der Beziehung, so gut es geht. Ablehnung auch nicht persönlich zu nehmen, sondern es immer wieder zu versuchen. Und das, glaube ich, hat eben viel mit meiner eigenen Erfahrung natürlich auch zu tun.
Du hast ja gesagt, was da gefehlt hat. Wenn du möchtest, würdest du auch sagen, was das vielleicht mit dir dann später gemacht hat. Also wenn man das immer so monokausal zusammenbringen kann, ne? Aber
genau, also es spielt ja einfach vieles rein. Das ist schon, ne? Aber ich habe gemerkt, dass ich mich wegen des Leidens, das mein Vater so ausgestrahlt hat, habe ich mich sehr zurückgenommen. Meine Gefühle hatten da keinen Platz. Und das ist was, was ich lange mitgenommen habe. Und was ich auch tatsächlich therapeutisch aufarbeiten musste.
Wie hast du das, also dass es heute heißt, ist aber auch anders jetzt, ne? Also das heißt.
Es musste mir erstmal bewusst werden.
Genau.
Und dann musste ich üben, wie ich das anders machen kann, wie ich mich zumuten kann. Wie ich jetzt auch nicht von einem Extrem ins andere gehe, ne? Wie Beziehung da gesund funktionieren kann, sodass dass ich nicht dieses Opfergefühl habe. Im Grunde und immer darauf achten möchte, dass das allen gut geht und vergesse, auf mich zu gucken.
Wie hast du das gelernt?
Tatsächlich durch therapeutische Hilfe und auch durch nicht mal eine Handvoll, sehr enge Freunde, mit denen ich reflektiert habe auf vielen Ebenen. Und ich bin auch noch nicht fertig, würde ich sagen. Ne?
Julia, vielleicht kannst du auch nochmal so aus deiner Perspektive, du begleitest ja entweder Kinder, die akut in Trennung sind oder akut unter Trennung noch zu leiden haben oder halt Menschen, die es als Erwachsene mitbringen in ihrer Geschichte. Was sind so deine, du sagst so die Haupt, was sich so hauptsächlich zeigt, so die vielleicht die drei größten Dinge, die sich dann bei den Erwachsenen zeigen, so aus der eigenen Trennungserfahrung. Wenn man es so runterbrechen kann.
Ich erlebe ganz viel Ängste. Ängste, ist meine Beziehung sicher, wenn meine Kinder mich ablehnen? Ist unsere Beziehung sicher? Wie ist meine Partnerschaft? Verlässt mich mein Partner oder meine Partnerin? Und diese Ängste, die können sich ja ganz verschieden zeigen. Ängste haben ja unfassbar viele Facetten. Ängste können sich in Wut zeigen, dass ich mich erschütze und mich abgrenze. Ängste können sich aber auch zeigen, indem ich versuche, mich immer mit meinem Partner zu verschmelzen und meine Bedürfnisse total zurückstelle oder meine Partnerin verschmelze und ja, mich selber gar nicht mehr sehe. Und Ängste können natürlich auch darin münden, dass ich übermäßig kontrolliere, ne, dass ich das Gefühl habe, ich muss alles unter Kontrolle haben, weil ich diese Erfahrung gemacht habe, möglicherweise als ein Baustein in meinem Leben die früheste Sicherheit, die früheste Beziehung, nämlich die zu meinen Eltern, hat nicht gehalten. Und das ist so ein großer Punkt, das sind die Ängste. Und der andere große Punkt sind Selbstwertproblematiken. Ja, also bin ich wertvoll? Ne? Gerade kleinere Kinder beziehen ja vieles auch auf sich und können noch nicht verstehen, warum Familie auseinanderbricht. Auch wenn sie noch so schlecht war, die Instanz, dass eine Interviewpartnerin sagt, das hat mich sehr berührt. Die hat gesagt, das war alles immer furchtbar, wir haben sich alle gestritten. Aber es gab auch Gewalt, aber dass die Instanz Familie auseinandergebrochen hat, das hat mich geprägt. Das war schon erstmal schlimm. Und wenn Kinder das dann so verarbeiten, dass sie möglicherweise selber daran schuld sind oder das auch zu hören bekommen, dann kann das in einer Selbstwertproblematik münden, die sich auch in vielen, vielen Bereichen zeigt. Ne? Ich versuche da mein Selbstwert über Leistung zu stabilisieren, über Bindungen, auch möglicherweise ungünstige Bindungen zu anderen Menschen und vieles mehr.
Ja, das ist starker Tobak. Mit der Sicherheit, die da weggeht, was du gesagt hast, ist ja dann so die Frage, ist ja verständlich, ne? Also wenn das so wesentlich ist für uns, was wir wissen aus der Bindung, und dann geht diese Bindung, wird unsicher, ne? Dass sich dann diese Unsicherheit auf uns überträgt, macht ja sehr viel Sinn. Und gleichzeitig ist die Frage, geht dann Trennung überhaupt zwischen Eltern? Wie könnte Trennung funktionieren, dass die Sicherheit für das Kind bestehen bleibt?
Also wichtig ist, dass es akzeptiert wird, dass Kinder auch unsicher sein dürfen, dass sie nicht wissen, was passiert, dass sie auch Ängste entwickeln. Und das heißt nicht, dass das immer bleiben muss. Ja? Also gerade Kinder haben ja Ängste, die auch wieder vorübergehen. Ja, das wissen wir alle. Wir haben heute eigentlich keine Angst mehr vor Monstern, kleine Kinder schon. Das geht vorüber. Und auch da ein Vertrauen zu haben in den Prozess, Vertrauen zu haben ins Leben, wenn mein Kind auf die Trennung mit Ängsten, Traurigkeit gut reagiert, das geht vorbei und es darf auch sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dass Eltern die Bedürfnisse ihres Kindes sehen. Und das bedeutet in der Regel, mit beiden Eltern in Kontakt zu sein und beide Eltern lieben zu dürfen. Ja, mhm. Also dass sie nicht in Loyalitätskonflikte geraten. Und das große weitere Thema, da haben wir auch eine sehr beeindruckende Interviewpartnerin im Buch, die nochmal so beschreibt, wie ist es dann, wenn ich an die Rolle des Elternteils muss, der oder die an der Stelle nicht mehr da ist. Also wenn es so eine Parentifizierung gibt, so einen Rollentausch. Das sind so die Punkte, wo ich erlebt habe, dass dann Symptome wie zum Beispiel Ängste nicht wieder verschwinden, sondern dass die dann auch prägend sind fürs ganze Leben.
Mhm. Und ich erlebe in der Beratung, dass es für viele Kinder sehr hilfreich ist, wenn sie jemanden haben, neben Mama und Papa, mit dem sie reden können. Ne? Kann Oma sein, der Patenonkel, kann auch ne, professionelle Hilfe sein, wo sie einfach einen Ort haben, an dem sie nicht drüber nachdenken müssen, kann ich das jetzt sagen oder verletze ich Mama oder Papa jetzt damit? Einfach mal meine Wut, meine Trauer, meine Ängste aussprechen. Kann auch eine Lehrkraft sein, habe ich auch schon alles erlebt. Ne? Einfach, dass die Kinder merken, dass das ist okay, wenn ich das mal ausspreche und ich kann das mit jemandem einsortieren und der hält mich auch in diesem Gefühl. Das ist, glaube ich, eine große Hilfe, die einfach standardmäßig nicht vorgesehen ist im Trennungsprozess. Ne? Es gibt nicht dann geht das Kind irgendwo hin und bekommt diese Unterstützung. Das haben wir nicht. Und das ist toll, wenn Eltern das sehen und das hinbekommen.
Ja. In der Therapie sprechen wir dann so von Belastungsfaktoren auf der einen Seite und Schutzfaktoren und Ressourcen auf der anderen Seite. Also für die Fachkräfte unter uns, die Resilienzstudien sozusagen. Und das ist ja genau das, was Inke sagt. Ich werde resilient, wenn ich Menschen um mich herum habe, die mir helfen, die da sind. Ne? Das wissen wir aus vielen Zusammenhängen, aber halt auch aus Trennungssituationen.
Also es wäre was Konkretes, was Eltern machen könnten, dass sie sagen, okay, ich gucke, dass mein Kind ganz bewusst noch eine Ansprechpartnerin hat, die wertschätzend und haltgebend da ist. Ob es jetzt genau professionell ist oder freundschaftlich, wie auch immer.
Ja.
Wie können die Kinder, die Eltern denn die Kinder im Blick halten, wenn sie selbst von der Trennung so stark mitgenommen ist? Das ist ja auch eine Realität, dass das teilweise den Eltern selbst auch den Boden unter den Füßen wegreißt und sie sehr ja auch verletzt sind teilweise, ne, von der Trennung oder sehr verunsichert oder sehr traurig. Und dann macht es das sehr schwierig, da zu sein, wenn die Emotionen mich selbst zu überschwemmen. Wie können Eltern da die Kinder im Blick halten?
Also ich empfehle immer, sich tatsächlich selber Unterstützung zu holen. Ja, und da gibt es ja viele kostenfreie Angebote. Gibt auch, also da haben meine Beratungseltern gute Erfahrungen mit, ne, Gruppen, in denen man sich treffen kann, wo einfach gleiche Erfahrungen sind und auch gleiche Tipps ausgetauscht werden können. Ne? Was solltest du tun? Wo kannst du hingehen? Wo kannst du noch finanzielle Unterstützung kriegen oder so? Dass man das nicht einfach so laufen lässt, sondern sich tatsächlich Unterstützung holt dabei, sich selber zu stabilisieren, damit man dann die Ressourcen für die Kinder hat.
Ja, und dazu gehört ja der ganz wichtige Punkt, dass ich es einsehe, also dass ich das Thema in Fokus nehme und dass ich nicht darüber hinweggehe, sondern dass ich wirklich auch mir erlaube, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und da kommen ja wieder alte Prägungen auch wieder hervor, ne? Dass ich, wenn ich natürlich jetzt auch aktuell mit meinen eigenen Kindern in einer Trennungssituation bin, habe ich gelernt, mir Hilfe zu holen. Oder kann ich das einfach mal neu ausprobieren, dass ich sage, ich mache jetzt was, ich trenne mich und ich habe auch eine Trennungserfahrung im Hintergrund, habe mir damals keine Hilfe holen können, niemand hat für mich gesorgt und heute mache ich da aber einen Unterschied. Da ist mein Unterschied. Ich hole mir und meiner Familie Hilfe.
Und da fällt mir noch was ein, das kann man ja auch mal erwähnen, du warst ja auch ein bisschen Stück von diesem Buch, Christopher, und da ging es eben ja genau darum, dass es Männern immer noch schwerfällt, eher sich Hilfe zu holen, und als wir eben Kinder waren und und sich unsere Eltern getrennt haben, war das nochmal an.
Ja.
So war es eben auch bei meinem Vater, es war einfach nicht okay, ne, das war so ein Imageproblem. Gehe ich los und hole mir Hilfe, obwohl ich doch eigentlich der starke Mann bin hier, das Familienoberhaupt. Und für viele ging das eben nicht. Und das hat sich, also erlebe ich in meiner Arbeit ja sehr verändert, aber an vielen Stellen eben noch nicht.
Ja.
Das ist so das eine, ne, was das Hilfeholen auch noch mit beeinflussen kann. Passt das zu meinem Image, zu meiner Rolle? Und auf der anderen Seite eben, was Julia sagt, ne, habe ich überhaupt gelernt, bin ich es wert, dass ich mir Hilfe suche? Ne?
Habt ihr da einen Tipp? Also, ne, es ist häufig der Mann, aber muss ja nicht sein. Es gibt ja auch, dass die anders verteilt ist, dass Hilfe suchen und nicht, ich mache es alleine in Partnerschaft. Was wäre euer Tipp, wenn ihr merkt, da tut sich jemand aber schwer damit, noch Hilfe zu holen? Ob es jetzt aus der eigenen Erfahrung ist, eine Trennungsgeschichte, oder ob es einfach ist aus einem Rollenverständnis oder whatever, ne?
Wir haben im Buch viele Reflexionsübungen eingebaut, wo ich erstmal erkenne, welche Schwierigkeiten habe ich eigentlich? Was ist eigentlich mein Thema? Weil ich finde, man muss ein bisschen das Thema für sich selber verstehen, damit ich überhaupt weiß, wozu muss ich meine Hilfe holen? Bei welchem Thema brauche ich Unterstützung? Da kann das Buch hilfreich sein, einfach mal hinzugucken, wie geht es eigentlich anderen damit, sich zu verbinden. Und dann vielleicht auch zu merken, hey, es machen andere auch. Ja, und es geht nicht nur mir so. Das ist vielleicht ein bisschen erleichternd, dann zu sagen, Mensch, die holt sich auch Hilfe, ich frage mal wo und hol mir mal die Telefonnummer. Also diese Verbindung zwischen den Menschen, die Belastung erfahren haben, insbesondere auch den Trennungskindern, ist aus meiner Sicht besonders wichtig.
Das war ja auch viel, was im Buch einfach mit drin steckt. Alle, die es schon gelesen haben im Vorfeld, die haben eben genau das so gespiegelt, ne? Dass sie so gemerkt haben, hey, das ist echt ein Thema, das darf ich auch angucken. Und ich muss nicht sagen, ach, jetzt stell dich nicht so an oder so. Ich glaube, dafür ist das Buch auch wichtig. Und grundsätzlich zeige ich das ja auch immer sehr in meiner Social-Media-Arbeit, wie hilfreich es ist und wie warm Eltern bei mir aufgenommen werden. Ne? Mhm. Und so, dass sie sich wirklich trauen können zu sagen, ja, da war ich zu heftig mit meinem Kind oder sehr offen einfach sein können und merken, dass es ist gut, offen zu sein, mit egal welchem Thema, wenn ich da Unterstützung bekomme. Ich muss mich einfach mal trauen. Das ist ja für jeden der Schritt. Wenn ich in eine Therapie gehe, egal zu welchem Thema, das Wichtigste ist, dass ich alles auf den Tisch lege, damit mir auch geholfen werden kann. Und ich glaube, dafür muss man in der Öffentlichkeit immer wieder zeigen, dass das möglich ist, dass man da warm aufgenommen wird und dass einen keiner verurteilt dafür. Das ist noch so ein Punkt.
Und da spielt hier auch eine Prägung möglicherweise eine Rolle, dass ich Angst habe, bewertet zu werden. Angst habe, dass mir jemand wieder sagt, du bist nicht okay, wie du bist, du hast es nicht hingekriegt, wegen dir ist das jetzt alles schwierig. Und sich aus diesem Muster zu befreien und zu sagen, ich probiere das mal aus, mich mit anderen Menschen zu verbinden und etwas von mir preiszugeben. Und dann gucke ich mal, ob der oder diejenige wirklich mich auch so bewertet oder ob es vielleicht ganz anders ist. Ja. Und Professionalität, also wenn ich mich an eine professionelle Fachkraft wende, heißt ja genau, dass wir nicht bewerten. Dass wir nicht sagen, du hast das falsch gemacht, sondern dass wir gucken, was ist dein Problem, wo kommt's her? Und wie könnte ein Weg sein, dein Problem zu bewältigen, zu verarbeiten und neue Wege zu gehen?
Wie war das bei dir, Inke, wenn du es teilen möchtest? Ne? Also dieses hinzugehen und sich zu öffnen in so einer therapeutischen Situation. Obwohl, Julia hat das ja auf jeden Fall auch in ihrer Selbsterfahrung gemacht. Ne? In ihrer eigenen Ausbildung. Therapeutischen. Ja. Also dieses... Wie das ist, wenn du dich dann so öffnest, vielleicht wollt ihr das teilen, weil das damit tatsächlich verständlicherweise auch mit einer Vorsicht oder einer Sorge oder einer Angst verbunden ist. Ich gehe jetzt irgendwo hin und zeige, wie es ist wirklich, ne? So wie das für euch war und was dann passiert ist.
Also bei mir war tatsächlich, gab es eine erste Therapie, die über 10 Jahre her ist, wo ich nicht alles auf den Tisch gelegt habe, weil ich mich in dem Raum nicht sicher gefühlt habe. Und trotzdem habe ich viel mitgenommen. Das war schon eine gute Erfahrung. Und in der zweiten,
genau, da würde ich nochmal gerne reinspringen. Das finde ich so wichtig, ne? So, so wichtig. Mhm. Dieses, ich habe mich nicht sicher gefühlt, ne?
Ja, stimmt.
Genau. Weil das ist auch wirklich wichtig für alle, die zuhören und so überlegen, soll ich mal oder soll ich nicht? Ich finde, das gebe ich immer mit. Wenn du dich nicht wohlfühlst, ne,
guck, kannst du es anspringen, kannst du es rein, und wenn das dann nicht aufgenommen wird, ist es auch wirklich, darf man auch den Therapeuten oder die Therapeutin wechseln. Ne? So.
Genau, ne? Wie man es beim Augenarzt auch machen würde. Oder ja. So, ne? Jemand anderen suchen. Genau, und bei mir hat es ein bisschen Anlauf gebraucht und bestimmte Erlebnisse, und auch das Buch hatte sicher einen Anteil daran, und jetzt bin ich an einem anderen Ort, und da war für mich, wie das bei jeder Angst auch wichtig ist, die Erfahrung wichtig zu merken, nee, das ist hier dein Raum, du wirst nicht bewertet, und die Therapeutin bemüht sich auch drum, wenn ich irgendwas erzähle, an irgendeiner Stelle zu sagen, ja, das ist ja schön, wie sie das sehen für alle anderen, aber wie geht's ihnen denn damit? Mhm. Na, ich bin wirklich so der wichtigste Mensch in diesem, in dieser Situation, und das eben war das, der wichtige Punkt, zu spüren, da passiert dir nichts. Es hilft dir. Ne? Und mit jedem Mal, wo ich das gespürt habe, fiel es mir leichter, alles wirklich auf den Tisch zu legen. Das war so gut. Und diese Erfahrung muss man aber ja, sich machen lassen, quasi. Ne? Also sich mal wagen. Und dann merken, nee, ich habe hier immer noch die Macht. Wenn es das nicht ist, dann breche ich das ab und versuche was anderes. Und wenn es das ist, dann kann ich diesen Weg gehen. Und meine Angst wird immer kleiner. Und ich habe einen richtig guten Ort für mich.
Das ist auch der Unterschied dann, ne, zum damals. Ne? Jetzt kann ich was entscheiden. Jetzt kann ich gucken, ist es für mich gut. Ne?
Ja. Für mich war der Prozess nochmal total spannend. Das ist, hat mich auch super, super geprägt, auf dem Weg in der eigenen Selbsterfahrung zu sagen, es geht nicht darum, mit möglichst guten Methoden möglichst schnell die Symptome wegzumachen. Und das ist so ein bisschen das, was einem auch, glaube ich, als Ausbildungskandidat vermittelt wird, wenn man so eine Psychotherapieausbildung macht, möglicherweise. Und zu merken, das, was trägt, ist die therapeutische Beziehung, ist das, diese echte Beziehung zu jemandem. Und mittlerweile bin ich ja selber auch Ausbilderin im Traumabereich. Und das ist immer wieder das, wo ich so merke, wenn dann die Kollegen und Kolleginnen auch in Selbsterfahrung gehen oder ich nochmal die Möglichkeit habe, meine Kollegen oder Kolleginnen zu nutzen und Themen zu bearbeiten, dass ich mir wirklich auch, dass die Beziehung so stimmen muss, dass ich so das Gefühl habe, ich fühle mich sicher und aufgehoben. Aber der oder diejenige hat auch eine richtige Haltung, die zu mir passt. Und meine Haltung ist einfach sehr, sehr klar an der Stelle, Symptome haben Gründe, ja, die passieren nicht einfach so. Und das zu verstehen und auch manchmal ein bisschen witzig und traurig mit allen Gefühlen, die da sind, mit jemandem zu besprechen zu können, das ist eine unfassbar wertvolle Erfahrung. Und die wünsche ich einfach ganz, ganz vielen Menschen. Und auch wenn es manchmal schwer ist, TherapeutInnen zu finden, zu wechseln, aber dennoch möglicherweise auch ein bisschen Wartezeit in Kauf zu nehmen, um den oder diejenigen zu finden, die wirklich zu einem passt.
Ja, super. Genau, ich wünsche das auch immer allen. Ich denke, das auch. Man muss auch nicht warten, bis es einem schlecht geht. Ne? Aber dann wäre es ganz gut. Ne? So spätestens.
Ja, und es gibt, ich finde, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, es gibt uns PsychotherapeutInnen, die ja Symptome behandeln, also die einen Krankheitswert haben, die stellen Diagnosen. Aber es gibt viele Beratungsstellen, Lebensberatungsstellen, die auch finanziert werden von unseren Steuergeldern, die wir nutzen dürfen, die oft kein Jahr Wartezeit haben. Und da muss man auch so ein bisschen gucken, wen man da findet und passt das zusammen. Das gilt da ja natürlich genauso. Aber es gibt auch viel niedrigschwelligere Angebote, als gleich Therapie zu machen, die ich nutzen kann und die auch eine sehr gute Qualität und Professionalität haben.
Genau, also Gruppen sind, habt ihr vorhin schon erwähnt, sind, finde ich, auch mal sehr wertvoll. Merkt das halt auch bei mir in Kursen immer, das ist so dieses, ich bin nicht allein damit. Ne? Es hört sich so banal an, aber es ist so, als merkst du bei den Leuten, entspannt sich was in dem Moment, wo sie sehen, ne, so. Ne? Das ist ja, was ihr beschreibt im Buch halt auch, ne? Dass dieses, wenn die Leute das Buch lesen, denken, ich bin nicht allein. Ne? So. Und genau, Bücher sind auch, finde ich, ein sehr niedrigschwelliges Angebot.
Total, total. Und deswegen ist der Titel auch Wir Erwachsenen-Trennungskinder.
Ah, okay.
Weil es die Verbindung bezeichnet. Wir sind viele. Und das ist, so ist der Titel entstanden, genau aus dem, was du eigentlich gerade gesagt hast.
Genau. Wie schön. So war ja auch das Erleben auf Twitter, als ich angefangen habe, darüber zu schreiben. Es waren wirklich so Ja, hey, ich auch. Und ne, ich kenne das. Und wie gut, dass mal einer ausspricht. Das hat man ja bei vielen Themen. Also auch bei den typischen Elternberatungsthemen, mit denen ich sonst so zu tun habe. Wirklich, wie du das sagst, dieses Entspannen, wenn einfach jemand sagt, das kenne ich. Das habe ich schon ganz oft erlebt bei anderen. Mhm. Du bist nicht komisch im Grunde.
Ne? Ja, du hast das ja bei SWR warst du, glaube ich, oder? Warst du mit dem?
Ja, genau, im Nachtcafé. Ja,
hat ja auch sich, glaube ich, viel gezeigt, ne? Kam so Resonanz viel von den Menschen.
Ja, das stimmt.
Mhm. Wieso glaubt ihr, ist das Thema erwachsene Trennungskinder nicht so, bisher nicht so im Fokus gewesen? Ich glaube, ihr seid wahrscheinlich das erste Buch oder so. Gibt ja viel über, wie geht Trennung mit Kindern, ne, so, und was brauchen die? Aber dieses, was hat es eigentlich mit mir gemacht damals?
Weißt du? Also ich hab tatsächlich keine Idee dazu. Ich finde, das Buch hat sehr gefehlt. Ich weiß nicht, warum.
Ich glaube, das, was du so ganz am Anfang meintest, du hast das Wort monokausal benutzt. Das war auch die Schwierigkeit des Buches. Mhm. Es ist natürlich nicht so, dass man immer sagen kann, der Auslöser führt zu dem, zu der Entwicklung. Und das haben wir uns auch bemüht, wirklich ganz, ganz oft zu beschreiben. Es ist ein Faktor. Mhm. Deswegen war es ein bisschen mutig, finde ich auch, nicht zu sagen, es geht um Trauma oder es geht um Vergangenheit oder es geht um ein inneres Kind, sondern zu sagen, nee, es geht um ein Thema, es geht um ein Lebensthema, nämlich das Thema Trennung. Und das hat schon erzeugt, viel differenzierte Sprache auch zu benutzen, um den Lesenden nicht das Gefühl zu geben, das macht das, sondern so einen Reflexionsraum zu schaffen von, es könnte sein, dass dieses Thema bei dir das und das auslöst. Hast du Lust, mal hinzugucken und zu fühlen, wenn du heute an die Trennung denkst, was das eigentlich noch mit dir macht und wo du das Thema vielleicht noch spürst. Und das ist, glaube ich, relativ neu. So.
Mhm. Wofür ist das wertvoll zu sagen, den Begriff zu nehmen, es ist ein Thema? Ein Lebensthema.
Es ist ein Lebensthema, weil wir, glaube ich, etwas erkennen müssen, und nicht müssen, wir dürfen Themen erkennen und verstehen, dann macht es leichter, sie anzugehen. Wenn ich das den Nebel ein bisschen lichte und sage, nee, da gibt es aber ein Thema, was da steht. Da gibt es ein Monument oder vielleicht auch einen kleinen Baum, wo ich wirklich sage, das gibt es aber in meinem Leben und das nehme ich mir jetzt mal raus und gucke mir das mal an. Dann ist es für mich klarer, verständlicher und es macht es für mich leichter, das, was ich sehe, kann ich auch leichter verändern. Ja. Und ich glaube, was viel passiert in der Literatur ist, dass ich immer sage, das ist der beste Weg, das ist die beste Strategie, ihre Glaubenssätze zu verändern. Ich schenke dir einen Glaubenssatz, und das ist es aus meiner Sicht nicht, sondern es sind Themen, die dahinter stehen, die Gedanken und Gefühle beeinflussen und möglicherweise Lebensweg prägen.
Und ich glaube, dieses Thema ist einfach auch gut zum Loslaufen, weil man ja eben gucken muss. Ne? Jeder geht dann in eine andere Richtung, aber du hast erstmal dieses Thema, wo du einsteigen kannst. Und das ist auch, was ich im Vorwort so formuliert habe. Trennungskinder sind ja bunt, die sind alle unterschiedlich. Aber wir haben alle so dieses Gefühl, es gab ein Davor und ein Danach. Und das ist so das Thema. Ne? Und damit kann man dann einsteigen und dann hingucken, ja, wie hat sich das denn bei mir entwickelt? Was ist da vielleicht mein Punkt dran? Und das ist ja in vielen Bereichen so, dass du erstmal so das Thema hast und dann individuell gucken kannst, was genau nehme ich mir daraus.
Was wären so für euch die wichtigsten Schritte? Was würdet ihr jemandem empfehlen, der jetzt so merkt, ja, stimmt eigentlich, ne? Habe ich nie so drüber nachgedacht oder ich habe vielleicht drüber nachgedacht, aber wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll und dass es eine Möglichkeit gibt. Was würdet ihr sagen, was wären so die drei Schritte, die dir Menschen ans Herz legen würdet? Außer natürlich euer Buch zu lesen.
Ich wollte gerade sagen, unser Buch lesen.
Aber wir haben es, glaube ich, auch im, ich weiß gar nicht mehr, auf dem Buchrücken oder so formuliert, tatsächlich in drei Punkte. Erstmal verstehen, was da gewesen ist und was da vielleicht noch ist. Und dann anerkennen, ja, dass das da ist und dass ich das auch fühlen darf und eben nicht sagen muss, jetzt, das ist 30 Jahre her, jetzt lass mal. Und dann eben ändern, wenn man merkt, da sind Prägungen, die mich heute noch wirklich nicht sinnvoll begleiten, dass ich dann ans Ändern gehe. Das sind für mich so diese drei Schritte.
wenn ihr eine Botschaft erwachsenen Trennungskinder mit auf den Weg geben könntet, was wäre das? Was würdet ihr denen so am liebsten ins Ohr flüstern?
Ich darf mich ernst nehmen.
Ja, also da gibt es viele Sätze von Julia im Buch, die ich sehr gut finde. Auch so, du hast keine Schuld. Oder ne, du bist heute, ich weiß nicht mehr, wie du das formuliert hattest, ne, aber das ist heute darfst du anders sein, irgendwie so. Das fand ich auch gut. Warte mal, ich hatte hinten noch eins, das war mir eben nämlich nochmal über den Weg gelaufen. Dieser Unterschied, ich will nicht, dass es bei mir auch so wird und ich will etwas dafür tun, dass es bei mir anders läuft. Das sind zwei ganz unterschiedliche Startpunkte. Mhm. Und das ist so ein bisschen der Gedanke, wirklich ins Aktivsein zu gehen. Das ist es ja. Nicht einfach nur jetzt so erkennen, hey, ich bin dieses erwachsene Trennungskind und ich darf das auch irgendwie fühlen, sondern dann auch zu sagen, ja, und ich mache was dagegen. Ne? Ich verändere was. Ich lasse mich nicht nur da so reinfallen und hängen, sondern ich unternehme es.
Ja, weil heute ist es anders. Heute bin ich erwachsen und heute darf ich entscheiden, heute kann ich was tun. Auch wenn manchmal die Ressourcen dafür vielleicht ein bisschen knapp sind, aber die Voraussetzung einfach, dass ich nicht mehr Kind bin, nicht mehr abhängig von meinen Eltern, mich nicht mehr zurückstellen muss, nicht mehr meine Bedürfnisse unterdrücken muss, sondern dass ich eigentlich, wenn es manchmal schwer ist und man das so nicht fühlen kann, aber es eigentlich so ist, dass ich ein erwachsener Mensch bin, der entscheiden darf, der die Kontrolle hat, der sich aus Beziehungen auch befreien darf, die nicht hilfreich sind und die man als schädigend erlebt. Und da hinzukommen und das als Ziel zu sehen, sich diese Freiheit, diesen inneren Käfig ein Stück weit zurückzulassen und da rauszusteigen und in die, ja, und deswegen ja auch dieser Vogel, ne, also als Cover, in die Freiheit zu fliegen und zu sagen, das lasse ich zurück und ich fliege einfach los und erlebe diese Freiheit, heute mein Leben anders gestalten zu können.
Das war für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, als ich in den Moment gekommen bin, wo ich mich getraut habe, diese Dinge auszusprechen, meinen Eltern gegenüber. Ne, und nicht mehr Angst hatte, jetzt verletze ich wieder irgendwen oder ne, die haben es echt schwer genug und jetzt muss ich nicht auch noch meinen Kram da abladen. Und als ich wirklich das Gefühl hatte, jetzt kann ich das mal aussprechen und dann kann man mal gucken, was man draus macht. Dann lege ich denen das mal hin und schaue. Ne? Und mit meiner Mutter war es sehr wertvoll und mit meinem Vater war es sehr schwierig.
Ja, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, ne, dass du beide Seiten beschreibst, ne, ich das auch bei vielen Klienten merke, ne, dieses Bedürfnis, das gerne mit den Eltern zu klären. Ne? Und das ist ein totales Geschenk, wenn das funktionieren kann. Aber ich glaube, es ist immer ganz wichtig, auch zu sehen, dass das aus meiner Sicht wichtig ist, dass ich erstmal mit mir kläre. Ne? Weil ob die anderen mitgehen, das kann ich nicht garantieren. Ne? Und je nachdem, was ich für eine Geschichte habe, kann man auch schon ahnen, dass es vielleicht schwierig wird. Heißt nicht, dass es unmöglich ist, aber dass man aus meiner Sicht nicht zu früh dahin geht, ne? Auch aus einer Not heraus, weil dann kann es sein, dass man die gleiche Verletzung wieder kassiert. Ne? So.
Total, ja. Das haben wir auch im Buch drin an einer Stelle, Inke, dass wir gesagt haben, es gibt die Möglichkeit, es gibt so eine, nicht zu viel verraten, aber so einen Brief, den man an sich schreiben kann. Und, ja, und du darfst jetzt entscheiden, was du damit machen möchtest. Ja. Also möchtest du den dir selber vorlesen mit deinem Partner? Möchtest du den verbrennen oder eingraben? Möchtest du den einen Rahmen hängen? Oder möchtest du den möglicherweise auch deinen Eltern zur Verfügung stellen? Möchtest du da darüber ins Gespräch kommen? Und das ist sehr, sehr unterschiedlich und es gibt keinen Muss. Und das Wichtigste ist, sich selber zu schützen und wirklich für sich zu entscheiden. Und nicht in so einem alten Anerkennungswunsch, ich brauche aber die Anerkennung meines Leides möglicherweise, die Verletzung immer wieder zu wiederholen.
Ja. Ja, danke euch. Danke, Julia, danke, Inke, für das Dasein hier im Podcast, für dieses wunderbare Buch, was ihr geschaffen habt zusammen und für alles, was ihr da draußen gebt, was ihr auch wirklich an, ne, an Heilung ermöglicht, wo ihr Räume öffnet, dass sich einfach Dinge verändern können. Ne? Ich meine, es ist so, dass, ne, wenn man mit Kindern und Eltern arbeitet, dass es wirklich so in dieses Generation-Ding reingeht, ne? So, und ich will es nicht zu groß machen, aber tatsächlich dürfen sich da Dinge auflösen, ein Stück weit. Ne? Und dafür ein großes, großes Dankeschön. Ich glaube, das ist eine so wertvolle Arbeit. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen. Genau, aber zuerst wollte ich wissen, wo kann man sich mit euch vernetzen? Wo treibt ihr euch auf Social Media rum?
Meine Heimat ist Twitter. Ja. Genau, da bin ich unter Traumimpuls zu finden. Ansonsten ja, habe ich eine Website und genau.
Super.
Genau. Mich findet man auch bei Twitter oder bei Instagram. Mhm. Bei Twitter ist es die Hummel-Familie und bei Instagram Inke Hummel. Und meine Homepage heißt auch einfach inkehummel.de und da findet man alles zu Beratung, Büchern, Terminen.
Mhm. Genau. Super. Links packen wir in die Shownotes. Genau, und ich weiß auch, man kann euch auch buchen für Lesungen. Ne? Wenn jemand möchte, dass ihr über das Buch sprecht, dann seid ihr ja beide auch, glaube ich, habe ich aus dem Vorgesprächen im Kopf. Ne? Mhm, genau. Okay, zu den letzten Fragen. Wenn ihr an eure eigene Kindheit denkt, was hat vielleicht gefehlt, was ihr euch später selbst beibringen konntet? Tinke geht die Frage.
Ja, genau. Habe ich schon öfter beantwortet, ne? Und ich glaube, ich sage jedes Mal was anderes.
Ja, bei dir variiere ich auch, aber Julia hat sie ja noch nicht beantwortet.
Deswegen. Genau, Julia, du musst anfangen.
Muss ich mal überlegen, was hat mir gefehlt.
Was du dir später selbst beibringen konntest.
Ich glaube, ein Dorf zu haben und zu nutzen. Also wirklich, wirklich viele Bindungspersonen, also weg von dieser kleinen Elternfamilie, wo einfach so viel Forderung ist. Ich will gar nicht sagen Überforderung, aber wo so viel gemacht werden muss und Essen gekocht und so viel auch an Funktionalität funktionieren muss. Und ich habe mir jetzt beigebracht, ein Dorf zu gründen mit Menschen, die mir wichtig sind, die ich mag und die an meiner Familie teilhaben dürfen, die für die ich mein Essen koche, die für mich mein Essen kochen, die meine Kinder zum Sportverein bringen, die aber zusammen ein Planschbecken sind. Also eine Verbindung mit Menschen nochmal einzugehen und weg von dieser Kleinelternfamilie, die ich oft als Überlastung erlebe.
Wow.
Ich glaube, bei mir ist es, wenn ich jetzt auch an das Buch denke, tatsächlich das Thema Konfliktführung. Bei uns gab es keine Konflikte zu Hause, bis dann irgendwann der Clash kam im Grunde. Und so habe ich mein Leben ganz lange gelebt. Ne? Alles vermeiden, damit man nicht streiten muss. Und das mache ich jetzt anders.
Wofür seid ihr euren Eltern dankbar?
Für das warme Nest, das ich dennoch hatte an vielen Stellen. Also na, ich hatte immer, weiß ich nicht, liebevolle Begleitung im Alltag. Es gab bei uns schöne Kindergeburtstage, nette Urlaube und mir wurde vorgelesen abends zum Einschlafen. Ne? Solche warmen Dinge, die haben schon meine Kindheit irgendwie schön gemacht, trotz der Probleme, die es gab.
Ja, auch die Möglichkeiten, die ich heute auch so nutzen kann. Also ich kann sehr viel, ich kann reiten, ich kann singen und es war nicht immer einfach, das zu ermöglichen, finanziell als auch personell und dass ich das heute da so drauf zurückgreifen darf und das finde ich unfassbar großartig und das auch als Wert meinen Kindern wieder mitgeben kann, die manche Hobbys und Werte ganz anders leben als ich, aber manche auch ähnlich sind. Ich denke, ach, das ist ja toll, da haben wir ein verbindendes Element. Und dann kann ich da ganz viel geben und wir können zusammen flöten oder reiten und zusammen singen. Und das sind Dinge, wo ich sehr, sehr, sehr dankbar bin, dass mal meine Talente und Ressourcen auch gesehen worden sind und auch gefördert worden sind.
Wenn ihr werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntet, welche wären das?
Werdende Eltern.
Das ist so, weil das ist das Wichtigste im Elternsein.
Genau, kauft mein Babybuch.
Also ich bin ja nicht ganz so drin wie Inke, weil ich habe kein Babybuch geschrieben. Mein absoluter Tipp ist, organisiert und überlegt frühzeitig, welche Unterstützungsperson ihr für euch organisieren könnt. Das klingt total blöd, wenn man im vierten Monat schwanger ist und soll man sich schon überlegen, wo gibt man sein Kind ab. Aber darum geht's nicht. Das kann auch eine Person sein, die mir als Mama im Wochenbett ein Essen kocht. Oder die mein großes Kind in die Schule bringt und mit der Hausaufgaben macht oder mit dem. Das ist auf jeden Fall ein großer Tipp, das Unterstützungsnetzwerk größer zu machen. Das war Tipp 1. Tipp 2.
Ja. Für mich ist ja immer das Grundlegendste, sich wirklich Wissen anzulesen. In der ersten Schwangerschaft hat man meistens noch die Ruhe und die Zeit, wirklich zu gucken, was passiert denn wann, wie geht denn Bindung, wie ist Entwicklung, wie betreibe ich Selbstfürsorge und so, sich damit im Vorfeld zu befassen. Denn wer mehr weiß, kann besser agieren und muss weniger Angst haben. Mhm. Und das erlebe ich immer so, doch als sehr relevant.
Und dann würde ich auch das Wissen über sich selbst nochmal dazu fügen. Als Psychotherapeutin bin ich natürlich großer Fan davon, auch sich selbst gut zu kennen und so zu gucken, wo sind vielleicht auch meine Stolpersteine, wo sind meine kleinen Traumata bis großen Traumata in meiner Kindheit gewesen, die ich möglicherweise noch nicht verarbeitet habe. Und die zu kennen und anzugehen, macht immer Sinn, aber erst recht, wenn man eigene Familie gründet.
Okay. Ja, dazu fällt mir noch ein, dieses Wissen, du wirst nicht Eltern, also das Kind kommt nicht zur Welt und dann bist du fertiges Elternteil, sondern das dauert einfach, bis man die Dinge hat. Mein Größter ist 18 und ich bin immer noch nicht fertig. So, ne? Diese Ausbildung schließt man, glaube ich, nicht ab. Das finde ich wichtig, damit man mit sich selber nicht so hart wird.
Und jetzt sind wir schon bei Tipp 4 oder so, oder Tipp 5.
Ja.
Egal. Aber was mir auch noch so wichtig ist, wir sind auch so zwei, wir dürfen vielleicht sogar 6, ist, dass man als Eltern das Außen ausblendet. Dass man zwar, dass man sich wie so ein, ich nenne das manchmal so ein Lichtei um sich herum baut als Familie, wo das Gute reinkommt, was einem hilft, und wo ich alle negativen Bewertungen und alles Schlechte, was einem nicht gut tut, an Vergleichen, an Abwertung, an Ideen, die man selber nicht so gut findet, dass die einfach draußen bleiben dürfen. Mhm.
Jetzt habt ihr noch einen. Seid aber 5. Jetzt müsst ihr noch den 6. machen.
Der 6.
Nee, ihr müsst nichts.
Nee, also spontan fällt mir jetzt gerade nichts Kluges mehr ein. War schon alles sehr klug.
Also
Fehler
Unterstützung.
Fehler erlauben ist auch gut.
Ja. Also Unterstützung frühzeitig organisieren. Wissen anlegen über kindliche Entwicklung und Begleitung. Mhm. Wissen über sich selbst, also wo sind eigentlich meine Baustellen. Eltern sein als Weg, würde ich das mal, was Inke gesagt hat, ne? Das Außen ausblenden und das Lichtei und Fehler gehören dazu.
Ja.
Danke euch.
Gerne.
Danke dir.
Schön, dass du eingeschaltet hast. Und falls es dir noch keiner gesagt hat, heute möchte ich dir Danke sagen für dein Elternsein. Denn dass du eingeschaltet hast, zeigt ja, wie engagiert du bist, dass du im Leben mit deinem Kind etwas anders machen möchtest. Danke dir dafür und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.